Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir stellen uns unter Gottes Wort, das am heutigen Ewigkeitssonntag gepredigt werden soll, aufgezeichnet in der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel. Der Seher schreibt: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Himmlischer Vater, wende du dich zu uns in deinem Wort. Öffne uns das, was du uns zu sagen hast, damit es als kostbarer Schatz in unser Leben eingeht. Davon leben wir. Amen. Liebe Gemeinde, Ewigkeitssonntag, im Volksmund Totensonntag. Wir gedenken der Verstorbenen des ausgehenden Kirchenjahres. Und nachher werden ihre Namen in diesem Gottesdienst verlesen. Viele von uns nutzen diesen Tag zu einem Gang auf den Friedhof. Wir besuchen die Gräber unserer Angehörigen und Freunde und werden dabei begleitet von Erinnerungen. Manche Erinnerungen sind noch ganz frisch und lebendig. Andere sind mit der Zeit, mit den Wochen und Monaten blasser geworden. Der Totensonntag ist ein Tag, an dem die Gedanken zurückgehen. Vielleicht stärker als sonst spüren wir an einem solchen Tag auch unsere Hilflosigkeit angesichts des Todes. Wir nehmen wahr, wie sehr wir letztlich alle diesem unerbittlichen Neinsager ausgeliefert sind. Allein, liebe Gemeinde, die Sätze aus der Offenbarung des Johannes, die wir eben gehört haben, wollen zu einer trüben Stimmung nicht passen. Keine Spur von Melancholie und kein Hauch von Schwermut liegt in diesen Worten. Der Gegensatz zu unseren toten Sonntagsgedanken könnte kaum größer sein. Und doch hat die Ordnung der Predigttexte just diesen Absatz aus der Offenbarung für heute vorgesehen. Und das gewiss nicht, um uns über das, was uns an diesem Tag bewegt, flugs hinweg zu trösten. Nichts von dem, was uns schmerzt, keine Trauer und keine Trostlosigkeit und kein Schmerz wird hier verharmlost oder einfach für unbedeutend erklärt. Im Gegenteil, was wir von Johannes hören, das zeigt gerade, dass Gott alles menschliche Leid ernst nimmt, dass es ihm geradezu nahe geht. Er nimmt unsere Tränen wirklich wahr. Da wird nichts, aber auch gar nichts überspielt. Aber alles, wirklich alles, was unser zerbrechliches Leben bedrückt, was es belastet, wird vor Gott gezogen. Es erscheint in seiner unmittelbaren Gegenwart. Das ist es, was Johannes gesehen hat. Ich sah. So beginnen seine Erinnerungen, ja, Erinnerungen an die Zukunft. Erinnerungen an die Zukunft. Und so merkwürdig gebrochen erscheint in diesem ganzen Buch, in der Offenbarung des Johannes, das Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, als ob die Folge der Zeiten durcheinander geraten wäre, als ob unser gegenwärtiges Leben bereits jetzt, schon jetzt umfangen ist von der Zukunft, die Gott schenkt. Noch sehen wir freilich nichts von dem, was der Seher sah. Doch die Kraft der Bilder, die sich vor unseren Augen entfalten, und die Stärke seiner Worte lassen uns nicht unberührt. Mögen sie auch fremd sein, diese Bilder, und erklärungsbedürftig. Wie eine geschmückte Braut sieht er die heilige Stadt von Gott aus dem Himmel herabkommen. Himmel und Erde vermählen sich gleichsam. Sie werden untrennbar verbunden. Und das Meer ist nicht mehr, wie eigentümlich. Für uns ist doch das Meer Inbegriff auch von Freizeit und gewissermaßen Vergnügen, ein Sehnsuchtsort. Aber für die Welt, in der Johannes lebt, ist das Meer Inbegriff der das Leben bedrohenden Chaosmächte mit ihrer verheerenden, unberechenbaren Urgewalt. Das Meer verwüstet Küsten, es verschlingt Menschen. Der Satz, das Meer wird nicht mehr sein, war für die Menschen der antiken Welt ein Satz voller Verheißung und Sicherheit. Was Johannes sah, einen neuen Himmel und eine neue Erde, das hatte tatsächlich das Zeug, Menschen geradezu ins Schwärmen geraten zu lassen. Alles, was uns bedrückt, verschwunden, weg. Man könnte angesichts des neuen Himmels und der neuen Erde, die er beschreibt, beinahe vergessen, dass auch unser gegenwärtiges Leben, Gott sei Dank, kostbare Augenblicke und herrliche Zeiten bereithält. Darüber können wir auch an diesem Sonntag ganz gewiss nicht hinweggehen, gerade wenn wir uns an manch kostbare, wunderbare Zeit mit denen erinnern, die nicht mehr unter uns sind. Nicht nur Martin Luther hat die Gefahr geistlicher Schwärmerei gesehen und nachdrücklich davor gewarnt. Darum also geht es nicht, das eine gegen das andere auszuspielen, unser Leben schlecht zu machen und ein fernes Leben als Utopie gleichsam an den Horizont zu malen. Nein, geistliche Träumerei hat am Gedenktag der Entschlafenen nichts verloren. Und es hat auch nichts damit zu tun, wenn wir nun erneut zur Sprache bringen, was der Seher gesehen hat. Es geht vielmehr entschieden darum, von Gottes unaufhörlichem Wirken, von seiner unerschöpflichen Kreativität, von seiner durch nichts begrenzten Schöpfermacht zu reden, die da nicht aufhört, wo uns der Tod das Wort abschneidet. Johannes, von einer staatlichen Behörde in die Verbannung auf die Insel Patmos geschickt, Johannes wird von den Bildern, die sich ihm erschließen, daran erinnert, dass selbst da, wo alles gegen Gott spricht, denn genau das hat er erfahren, eine Zeit, in der Gott scheinbar gar nicht mehr da war, in der er ausgeliefert wurde, ein Spielball der Mächtigen, dass Gott dort, wo alles gegen ihn spricht, nicht aufhört, sich in unser Leben einzumischen, nicht aufhört, unter uns mit seiner durch und durch schöpferischen Liebe am Werk zu sein. Es geht schließlich um die Frage, ob wir uns mit dem Tod, mit dem großen Neinsager arrangieren. Wir nennen dieses Arrangement auch gerne Realismus. Ich las kürzlich Worte, die dieses Arrangement mit dem Tod mir deutlich machten. Da schrieb ein kluger Mann: Wer immer Menschen vor die Alternative von Leben und Tod stellt, der bringt sie unmittelbar in die Nähe des Todes. Der stellt sie unweigerlich an die Seite des Todes. Mit anderen Worten, wenn wir ständig von Todesgefahr leben und uns vor dieser Todesgefahr schützen wollen mit allen Mitteln, dann gerät das Leben selber aus dem Gleichgewicht. Dann bleiben wir womöglich im Netz unserer Ängste hängen. Ja, es gibt ein gewisses Arrangement mit dem Tod, das wir Realismus nennen. Aber es geht darum, um die Frage, ob wir Gott zutrauen, dass er sich mit seiner Liebe zum Leben durchsetzt. Ja, dass seine Liebe die Kraft hat, dem Tod das letzte entscheidende Wort streitig zu machen. Dieses letzte Wort des Todes, das sind zwei Worte eigentlich. Nicht mehr heißen sie. Das sind die beiden Worte, die der Tod so bitter nüchtern für sich in Anspruch nimmt. Nicht mehr. Das Gespräch bricht ab. Die Beziehungen sind zu Ende. Eben jenes nicht mehr. Und das ist das Aufregende dieses Textes. Gilt im neuen Himmel und in der neuen Erde nun dem Tod selber. Der Tod wird nicht mehr sein. Nicht der Mensch verstummt auf ewig, sondern der Tod, der sich selbst begegnet ist. Der Tod gehört zur Vergangenheit. Zu einer Vergangenheit, die in Gottes Gegenwart keinerlei Zukunft mehr hat. Denn das Erste ist vergangen. Die Welt ist vergangen mit der Todesangst, mit der Todesdrohung. Diese Welt ist nicht mehr. Diese Welt, der der Tod im Nacken sitzt, diese Welt, die sich mit dem Tod viel zu schnell arrangiert, diese Welt, die im Zweifel nach der Pfeife des Todes tanzt, sie gehört endgültig in Gottes Gegenwart der Vergangenheit an. Nein, wir sollen nicht ins Träumen gelangen, aber uns vom Seher ins Vertrauen ziehen lassen, das wäre schon etwas. Es wäre noch nicht das Ende von allem, was uns bedrückt, nicht das Ende von allem, was Menschen belastet und beschwert, aber es wäre der Anfang unseres Vertrauensweges mit Gott, der alles neu macht, der will uns auf dem Weg dahin dabei haben, der will uns auf dem Weg dahin an die Hand nehmen, der bittet uns, dass wir unsere Hand in die Seine legen. Wo ist Gott, fragen wir, wenn wir überhaupt nach Gott fragen. Und der Seher sagt uns, Gott wohnt bei euch, Gott mit ihnen. Gott ist nicht für sich, das widerspricht seinem Wesen. Gott ist mit uns zusammen ist er, wo eine Welt zerbricht. Mit uns zusammen ist er, wo alles über uns zusammenschlägt. Ja, da hört Gottes beziehungsreiches Leben, wie es der Theologe Eberhard Jüngel einmal nannte, Gottes beziehungsreiches Leben nicht auf, wo für uns die Grenzen bitter gesetzt sind. Und das aus einem einzigen Grund. Es ist die Liebe, die Gottes Leben so beziehungsreich macht. So beziehungsreich, dass sie sogar mitten im Tode neue Beziehungen zu schaffen vermag. Johannes bekommt von Gott einen Blick dafür, dass Gott es sich nicht nehmen lässt, sein Leben mit uns zu teilen, sein ewiges Leben. Gott mit ihnen, er mit uns, mit unseren stolzen und doch ebenso zerbrechlichen Lebensgeschichten, mit unseren bedrückenden und ebenso mit den viel zu früh abgebrochenen, mit den erfüllten wie mit den kaputten Lebensgeschichten. Gott nimmt sie alle mit. Er ehrt sie gleichermaßen, um mit uns in seiner Schöpfung Tür an Tür zu wohnen. Was für ein erstaunliches Wort, was der Seher hört. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Nicht abgeschirmt im Palast wie die Mächtigen dieser Welt, sondern gleichsam Tür an Tür mit uns wohnt der allmächtige Gott. Er sucht unsere Nähe. Es braucht nicht den prächtig ausgeschmückten Tempel. Gott ist da, wo wir auch sind. Tür an Tür mit uns. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und das Erste, was Gott nun tut, es ist nichts Spektakuläres. Und es entbehrt all der fantastischen Beschreibungen, die in den Religionen der Welt wie in den politischen Utopien von einer schönen neuen Welt kursieren. Das Erste, was Gott tut, was wir in seiner Gegenwart erfahren, ist, dass er unsere Tränen abwischen wird. Alle Tränen von unseren Augen. All die Tränen der Enttäuschung, all die Tränen der Trauer, alle Tränen bitteren Leids, all die Tränen des Elends, alle Tränen erlittenen Unrechts, all die Tränen, die in Einsamkeit unbemerkt vergossen werden. Gott wischt sie ab. Was, liebe Gemeinde, wiegt eine Träne? Bei Gott fällt sie schwer ins Gewicht. Bei ihm wiegt sie schwer. Bei ihm müssen wir uns unserer Tränen nicht schämen. Im Gegenteil, mit unseren Tränen sind wir ihm willkommen. Er nimmt sich unserer Trauer an. Gibt es eine menschlichere, eine liebevollere Zuwendung als diese herzliche Geste der Nähe? Eine Geste, die sonst nur die Mutter oder der Vater, die Geliebte oder der Geliebte, die Freundin oder der Freund uns tun. Gott sucht unsere Nähe. Darauf dürfen wir hoffen. Darauf gehen wir zu. Wir kehren ein in die Geborgenheit der Liebe Gottes. Am heutigen Sonntag gedenken wir unserer Toten. Wir denken an sie, indem wir uns daran erinnern lassen, dass Lebende und Tote in der Liebe Gottes ein gemeinsames Zuhause haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.